Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Englisch, Französisch und Latein. Das war's dann aber auch so fremdsprachenmäßig an meiner Schule. Und das ist ja immer noch so an vielen Schulen, dass das Angebot an Fremdsprachen eher, ich sag mal, ziemlich begrenzt ist. Obwohl viele Leute auch noch eine andere Sprache im Angebot haben, also ihre Muttersprache nämlich, zum Beispiel Türkisch, Persisch, Tschechisch oder was auch immer. Und dass diese Sprachen an vielen Schulen nicht gelehrt werden und vor allem nicht als zweite Fremdsprache durchgehen, das findet Katharina Nividiau unfair. Ich habe mich zum Gespräch mit ihr verabredet, weil ich wissen wollte, was genau denn da ihr Punkt ist. Sie ist Berliner Integrations- und Migrationsbeauftragte und ich habe sie gefragt, also was ist da konkret das Problem?
Ihnen geht es genauso wie mir. Auch auf meiner Schule gab es dieses Angebot nicht und die Zahlen in unseren großen Städten und überhaupt in Deutschland machen deutlich, wir sind eine Migrationsgesellschaft. Viele Menschen haben eine familiäre oder eine eigene Zuwanderungsgeschichte. In vielen Familien werden verschiedene Sprachen gesprochen, außer Deutsch. Das ist schon etwas, was ich frappierend finde, dass sich das im Bildungssystem und vor allem auch im Fremdsprachenunterricht nicht abbildet.
Ganz einfach, weil ich denke tatsächlich gerade drüber nach. Also ich hatte zum Beispiel Deutsch-LK. Also bei Deutsch ist es ja sozusagen dann ganz normal, dass es das gibt, ne? Aber bei einer anderen, wenn das jetzt eine andere Muttersprache wäre, da gibt es das irgendwie auch ganz automatisch nicht.
Genau, also eigentlich läuft der gesamte Sprachunterricht in den Schulen als Fremdsprachenunterricht. Und dieses Konzept herkunftsbezogener Sprachunterricht gibt es noch nicht besonders ausgefeilt. Ich würde sagen, dass die Konzepte noch in den Kinderschuhen stecken. Aber wir haben eben ganz viele Kinder und Jugendliche, die dieses wahnsinnige Sprachpotenzial haben. Und ich finde das tatsächlich schade, dass das nicht nur nicht anerkannt wird, sondern tatsächlich auch gesellschaftlich nicht gewertschätzt wird. Deswegen habe ich da auch eine dezidierte Forderung und würde gerne dieses Thema viel stärker auch nach vorne pushen wollen.
Warum ist denn das wichtig, dass das eben ganz offiziell als Fremdsprache anerkannt wird?
Es sind eigentlich zwei Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind. Das eine ist, dass wir einfach aufgrund der empirischen Datenlage wissen, ganz viele Kinder mehrheitlich, also mehr als 50%, einen Migrationshintergrund haben, eine familiäre Migrationsgeschichte und zu Hause eine andere Sprache sprechen. Diese Sprache wird aber natürlich nicht so sich entwickeln können, wenn sie nicht durch Bildungsinstitutionen auch fachlich und professionell gefördert wird. Das heißt, es ist wirklich auch wichtig, dass das Sprachenpotenzial der Kinder auch, was Schreiben und Lesen angeht, professionell in den Schulen weiterentwickelt wird. Sonst endet das immer auf so einem rudimentären Niveau, was sozusagen für eine Alltagskommunikation reicht, aber eben nicht darüber hinaus. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine verschwendete Ressource und etwas, was nicht an das soziale Kapital der Menschen ansetzt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Der andere Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir tatsächlich im Bildungssystem etwas haben, was überhaupt nicht mit unserer Migrationsgesellschaft einhergeht, nämlich ein Fremdsprachenkonzept, was mit migrationsspezifischen Sprachen überhaupt nicht kompatibel ist. Wir haben eine wahnsinnige Vielfalt an Sprachen. Ich lebe in Berlin, darüber kann ich wirklich sehr viel erzählen, mit wie vielen Sprachen wir hier konfrontiert sind. Wenn wir aber in die Schule gehen, dann haben wir die klassischen Sprachen, europäische Sprachen oder eben auch Latein, eine Sprache, die sozusagen aktiv gar nicht mehr gesprochen wird. Und es fehlen die Sprachen, die die Menschen tatsächlich sprechen. Also Russisch und Kurdisch und Arabisch und Farsi, asiatische Sprachen. All das ist etwas, was aber an der Lebensrealität der jungen Menschen absolut vorbeigeht. Das sind ihre Sprachen. Die sprechen sie zu Hause. Die sprechen sie manchmal auch im Freundeskreis.
Mhm. Jetzt haben Sie das Ganze ja selbst erlebt, weil Sie als 12-Jährige von Polen nach Bremen gekommen sind und zwar ohne Deutschkenntnisse. Also wie ist das denn damals bei Ihnen gelaufen?
Ich bin Anfang der 90er Jahre nach Bremerhaven gezogen mit meiner Familie und konnte tatsächlich kein Wort Deutsch. Ich konnte dann auch durch Förderunterricht relativ schnell Deutsch lernen, aber ich habe dann gerade so das geschafft, auch noch Englisch mir anzueignen. In Polen, in einem sozialistischen Land, durften wir dann nur Russisch lernen. Das heißt, ich musste auch tatsächlich Englisch hier auch ganz stark nachholen. Ansonsten war ich aber gut in der Schule und trotzdem war klar, wenn ich nicht noch eine zusätzliche, nämlich eine zweite Fremdsprache neben Englisch habe, kann ich eigentlich den weiteren Bildungsweg vergessen. Ich hätte zwei Fremdsprachen gebraucht. Und es war, glaube ich, wirklich ein Glücksfall, dass gerade im Land Bremen es die Möglichkeit gibt und auch damals gab, die Herkunftssprache, nämlich meine polnische Sprache, sich anerkennen zu lassen als zweite Fremdsprache. Diesen Unterricht gab es gar nicht in meiner Schule, sondern ich musste tatsächlich in eine andere Schule dann dazu fahren, hatte ein paar Stunden und durfte dann am Ende eine Prüfung ablegen. Das Ganze wurde mit einer Note versehen und tauchte auf meinem Zeugnis auf. Und nur dadurch durfte ich tatsächlich dann auch auf eine Oberstufe wechseln und Abitur machen. Und klar, ohne Abitur hätte ich auch nicht studieren können und wäre nicht da, wo ich heute bin. Also das war schon eine ganz einschneidende und ganz wichtige Zäsur in meinem Leben, dass mir damals meine polnische Sprache als Fremdsprache anerkannt wurde.
Lassen Sie uns noch mal klären, wie eigentlich die aktuelle Situation in Deutschland, gerne auch in Berlin, so ist. Also ist es möglich, da diese zweite Fremdsprache zu nehmen, die gleichzeitig die Muttersprache ist? Also geht das? Und wo geht das?
Es ist sehr unterschiedlich. Bildung ist Ländersache. Das heißt, wir haben hier 16 verschiedene Regelungen und wir haben auch einen zeitlichen Verlauf. Also es gab Bundesländer, die sehr progressiv und fortschrittlich waren, eben in den besagten 90er Jahren. Und dann wurden bestimmte Maßnahmen tatsächlich dann auch zurückentwickelt. Und heute gibt es einen anderen Stand. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist sehr verschieden geregelt und sehr unterschiedlich eben auch fortgeschritten. Also beispielsweise gibt es des herkunftssprachlichen Unterrichts, also Türkisch oder eben auch andere Sprachen, die nicht so die klassischen Fremdsprachen sind, beispielsweise in Bayern oder Baden-Württemberg, tatsächlich nur im Kontext von Konsulaten. Das heißt, das Herkunftsland hat die Hoheit und bestimmt, ja, wie die Sprache zu lernen ist. Das sind so diese berühmten Samstagsschulen oder Nachmittagsschulen, die an Botschaften angeboten werden. Das ist so der häufige Fall. Oder eben NRW und Bremen, um sozusagen das andere Spektrum zu nennen, sind da schon sehr weit und bieten auch diese Herkunftssprache als richtiges Schulfach an.
Ich verstehe noch nicht so ganz, was eigentlich dagegen spricht. Also ist es irgendwie, dass Leute sagen, ja, das ist dann ja so ein Billo-Abschluss, weil die können ja die Sprache sowieso schon und dann haben die da irgendwie ein sehr einfaches Fach oder was steckt dahinter?
Ich glaube, das sind mehrere Dinge, die mir auch als Integrationsbeauftragte immer wieder begegnen. Zum einen ist es tatsächlich auch eine gewisse Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft, sich mit diesen Themen nicht genug auseinanderzusetzen und zu verstehen, was sich hinter Mehrsprachigkeit verbirgt. Es ist nämlich gar nicht so, dass es ausreicht, zu Hause eine Sprache zu sprechen, um sie auch richtig professionell anwenden zu können. Das zweite ist, es fehlen Fachkräfte, die diese Sachen in der Schule unterrichten können. Es gibt wahnsinnig viele Lehrerinnen und Lehrer, die auch zugewandert sind. Sie hätten die Kompetenz, aber manchmal fehlt ihnen die Anerkennung der Qualifikation und sie dürfen nicht unterrichten. Ja, das ist also hier auch etwas, ein verlorenes Potenzial. Und das dritte ist, das Argument, was mir auch häufig begegnet ist, oje, so viele Sprachen, wie sollen wir das organisieren? Also das logistische Problem wird sehr häufig vorangestellt, was aus meiner Sicht aber in einem digitalen Zeitalter überhaupt keine Rolle spielen darf. Und wir merken in anderen Institutionen, dass es sehr wohl funktioniert. Nehmen Sie nur das Beispiel Sprachenzentren an den Universitäten. Man kann an den Universitäten sehr viele Sprachen ablegen, die man für ein bestimmtes Studium braucht. Es gibt eben diese Sprachenzentren, wo man auch digital Unterricht bekommt oder eben auch die Prüfung ablegt. Und das ist zentral und sehr professionell organisiert. Sowas muss auch an Schulen möglich sein. Gerade mit Schulen, die einen sehr, sehr hohen Anteil von Menschen haben, die eben auch eine andere Sprache als Herkunftssprache haben.
Aber ist das nicht wirklich echt kompliziert, wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, plötzlich so eine kleine Sprache wie meinetwegen Kirgisisch oder so dann gelehrt und gelernt werden müsste? Also das ist ja schon ein Mega-Aufwand, dass man da überhaupt erstmal jemanden findet, der das dann unterrichtet und so und dass das dann auch irgendwie vergleichbar auch zu bewerten ist mit den anderen Fremdsprachen und so.
Ja, ich würde Sie wirklich gerne bitten, an dieser Stelle das Glas nicht halb leer, sondern halb voll zu sehen. Zumindest schaue ich so mal drauf. Ich gucke mir die Menschen an und stelle immer wieder fest, dass wir bei Menschen, die zugewandert sind oder eben anderen Background haben, immer von den Defiziten her ausgehen. Ach, er kann nicht genug Deutsch. Ach, ihm fehlt dieses oder jenes Wissen. Er muss das alles nachholen. Wir sprechen aber in der Debatte um Anerkennung und Integration eben ganz stark immer von den Potenzialen der Menschen. Und ich finde das wichtig, wichtig, deswegen sage ich das Bild mit dem halbvollen Glas, wichtig zu schauen, was haben die Menschen an Potenzial, was haben sie an sozialem Kapital. Und sofort an erster Stelle fällt immer wieder auf, das ist vor allem ihre Sprache. Und am Ende stellt sich dann die Frage der Organisation. Aber ich glaube, voranstellen müssen wir tatsächlich auch das Ziel und auch den Wunsch, wir wollen, dass die Herkunftssprachen in einer Migrationsgesellschaft, wie wir in Deutschland sie haben, tatsächlich auch anerkannt werden und es möglicherweise auch einen Rechtsanspruch auch darauf geben soll, dass jeder auch diese Sprache zumindest im Zeugnis abgebildet haben möchte.
Sie sind ja ziemlich überzeugt von dieser Idee. Sind Sie auch überzeugt davon, dass das irgendwann flächendeckend in ganz Deutschland, dass wir da eigentlich überhaupt nicht mehr drüber reden müssen, weil es halt dann gekommen ist, soweit?
Ja, ich bin tatsächlich eine Überzeugungstäterin an dieser Stelle, weil es wenig Themen gibt, die eben so eine positive Ausstrahlung haben. Es ist mir also sozusagen auf der persönlichen Ebene wichtig, dass Menschen auch selbst merken, dass sie was haben und auf der gesellschaftlichen Ebene und ökonomischen Ebene, weil es einen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt bringt. Deswegen bin ich tatsächlich hier eine Überzeugungstäterin und glaube, dass es ein sehr, sehr dankbares Thema ist und wichtiges Thema.
Katharina Nevediau, Berliner Integrations- und Migrationsbeauftragte, hat hier im Grünstreifen erzählt über ihren Plan, dass die Muttersprache von Menschen mit Migrationsgeschichte an den Schulen in Deutschland als zweite Fremdsprache anerkannt wird.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.